Das Herz Jesu schlägt für die, die sich falsch entscheiden. Das ist unser Predigttext heute Morgen und ich möchte zum Anfang eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor ein paar Wochen unterwegs und habe mit neuen Mitarbeitern von uns, die in der Orientierung sind, einen Missionar besucht, der dort vor Ort auf einer Insel im Nordosten eine Arbeit aufbaut. Er baut ein Familienzentrum auf, ein ziemlich großes Ding. Früher war das ein großes Kaufhaus und jetzt sind sie gerade am Renovieren, haben aber jetzt schon angefangen, Kinderprogramm zu machen. In Corona-Zeit draußen nicht so arg viele Kinder. Und so waren sie zusammen am Mittag auf der Laderampe. Und dann ist ein Mann angefahren gekommen und ist durch das Absperrband durchgefahren, den großen Parkplatz mit abschränkt. Und ist ganz nach vorne gefahren und hat dort geparkt. Ohne Flatterband nichts Besonderes, weil dort sind einige Schrebergärten. Der Mann ist ausgestiegen, der Missionar hatte ihn so ein bisschen mit dem Blick und hat dann gemerkt, er ist ausgestiegen, hatte einen roten Kopf und ist nicht in Richtung dieser Schrebergärten gelaufen, sondern ist auf sie zugekommen. Deswegen ist er aufgestanden und ist dort auf ihn zugegangen und er hat gleich gemerkt, mit dem kann man nicht normal reden. Er war total aufgebracht, was denn das hier soll und wie das aussieht mit Absperrungen, er parkt dort schon immer. Und der Missionar hat dann zu ihm gesagt, hey, hier ist Baustelle, hier ist abgesperrt, du kannst hier nicht durchfahren, das ist Privatgelände. Hat hier minutenlanger Diskussion, er hat gesagt, er konnte ruhig bleiben, ihm klar gemacht, dass das nicht geht wie immer. Und als es dann so ein bisschen am Abklingen war, er zwar von seiner Reaktion noch nicht, ist der Mann weggelaufen und er ist wieder zurück zu den Kindern. Und kurze Zeit später, vielleicht eine Minute danach, er ist gerade bei den Kindern angekommen, steht der Mann wieder hinter ihm mit ganz aufgerissenen Armen. Es hat geblutet hier an den Adern. Und der Mann hat gesagt, guck Kinder, das hat er gemacht. Der hat mich gerade verletzt. Und er hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Das entspricht nicht der Wahrheit. Ich habe dich nicht angefasst. Wir haben miteinander diskutiert. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich werde jetzt den Krankenwagen holen und du wirst ins Krankenhaus kommen, weil hier blutet und tropft schon so sehr, aber du weißt, das stimmt nicht. Jesu Herz schlägt für die, die sich falsch entschieden haben. Bei dieser Geschichte sind viele Entscheidungen gefallen. Auch dieser Mann, der sich selbst verletzt hat, aus dieser Wut heraus und dessen dem anderen in die Schuhe schieben wollte. Viele Entscheidungen treffen wir täglich. Und so habe ich mich heute mit für eine Person entschieden, die Jesus lange sehr, sehr nah war. Judas. Und ich möchte dazu ein paar Verse vorlesen aus Matthäus 26, die Verse 49 und 50. Und ich schiebe so einen Halbvers voraus, nämlich in Matthäus 46, Vers 26, Vers 48 heißt es, wen ich küssen werde, der ist es, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Judas mit dem Beinamen Iskariot, das gibt manche Judas im Neuen Testament, deswegen das Erkennungszeichen auch von wo er kommt, woher seine Abstammung ist, ist Jünger Jesu, ist jahrelang mit ihm unterwegs. Und Judas wird aber aufgrund seiner Entscheidung, aufgrund seiner Tat, Jesus bei den hohen Priestern zu verraten, von uns sehr, sehr wenig beachtet bzw. sehr abschätzig. Aber hinter Judas steckt noch viel mehr. Denn Hans-Peter Reuer hat in seinem neuesten Buch so ein bisschen eine Zusammenfassung gemacht von den Jünger Jesu und was da alles dahinter steckt. Und hat es so ein bisschen überspitzt. Und er schreibt dort, so eine Zusammenfassung der Jünger, was für Menschen da eigentlich Jesus zusammengerufen hat. Das sind Menschen, die emotional unstabil sind. Sie werden schnell wütend. Keine Führungsqualität und Kapazität ist da. Sie gucken eigentlich nach ihren eigenen Belangen, haben deswegen keine Loyalität Jesus gegenüber. Ziemlich viele Zweifler. Und das gibt auch wieder negativen Einfluss auf die anderen und auch ziemlich gewalttätig. Das ist so die Zusammenfassung der Menschen, die Jesus ausgesucht hat, um sein Reich aufzubauen. Nur einer sticht da hervor. Und zwar ist das eine Person, der ein gutes kaufmännisches Verständnis hat, der sehr gute Beziehungen hat und lebt zu den Oberen, zu den Machthabern, zu den Einflussreichen. Und er ist eigentlich auch ziemlich ehrgeizig und zuverlässig. Diese Person heißt Judas Iskariot. Und das wird meiner Meinung nach recht wenig gesehen und beleuchtet, wenn man diese Person Judas Iskariot mit anschaut. Mir geht's zumindest so. Sondern wir schauen ganz stark in diese Geschichte, die wir vorhin in der Textlesung gehört haben, von diesem geplanten Verrat zu den hohen Priestern zu gehen, auch dafür etwas Geld mitzubekommen und das, was ich gerade gelesen habe, mit diesem Kuss. Ich lese es nochmal. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Dieser Kuss als Erkennungszeichen dieser Nähe, dieser Freundschaft, dieser Liebe und zeitgleich dieser Kuss als Erkennungszeichen, den ist es. Den verrate ich, den liefere ich euch aus, den ergreift. Total gegensätzlich, was hier miteinander läuft, von dem, wie der Umgang miteinander ist. Da stellt man sich die Frage, was steckt da eigentlich dahinter? Ist es das Geld? Na, so arg viel Geld war es gar nicht. Diese 30 Silberlinge, wenn man es umrechnet, dann ist es ein Jahr, ein Monatsgehalt eines einfachen Angestellten. Also um Geld. Vielleicht war es nur die Anzahlung und danach erst nach dieser Auslieferung kam dann die große Rate. Da wird viel spekuliert, aber man weiß es nicht. Was war die Motivation dieses Judas, der über 3 Jahre mit Jesus unterwegs war, der so viel von ihm gelernt und profitiert hat? Da lässt uns die Bibel ein bisschen im Unklaren. Ob es eine politische Sache mit war, ob es mit auch eine theologische Entscheidung war oder zu seinem Ehrgeiz mit aufzusteigen. Ganz gängig ist, dass Judas Jesus dort dazu zwingen wollte, vorantreiben wollte, einen Schubs verpassen wollte, dass Jesus endlich die Führung übernimmt, die Verantwortung im Land, als Messias aufzustehen, groß rauszukommen, dass er die Römer aus dem Land verjagt und wirklich als Messias mitregiert. Aber so ganz weiß man es nicht. Jesu Herz schlägt für diejenigen, die sich falsch entschieden haben. Bei Judas merkt man das in der Geschichte, was sich da tut, was sich da bewegt, was sich da regt. Und die Frage ist, geht es wirklich um diese Entscheidung? Oder ist dieses darauf zu setzen, auch im Thema, dass es um die Entscheidung geht, zu kurz gegriffen? Denn eigentlich geht es in der Tiefe gar nicht um welche Entscheidung Judas getroffen hat. Ich würde sogar sagen, das ist ein bisschen gefährlich, darauf unseren Blick zu richten. Denn wenn man Angst davor hat, gute Entscheidungen zu treffen, dann hat man auch Angst davor, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen zu treffen ist ganz arg wichtig. Gute Entscheidungen zu treffen ist ganz arg wichtig. Aber wir werden noch dazu kommen, ob es um die Entscheidung geht oder ob es noch tiefgreifender ist. Judas, Entscheidung. Ich mache weiter mit dem nächsten Punkt, nämlich mit Jesu Reaktion. Und im ersten Teil des Verses 50, da heißt es, Jesus sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Manche formulieren das auch als Frage. Wozu bist du gekommen? Andere Bibelübersetzungen als Aussage. Tu, wozu du gekommen bist. Jesus bezeichnet Judas als seinen Freund. Jahrelang sind sie miteinander unterwegs. Und dann so eine Geschichte. Jesus bezeichnet ihn aber weiterhin als seinen Freund. Diese Nähe, dieses Nicht-Wegstoßen, auch in dieser Situation. Wenn man theologisch noch ein bisschen tiefer mit einsteigt, dann kommt man eigentlich ganz schnell mit zu dieser Frage, ist das auch die Berufung des Judas? Prädestination, Vorherbestimmung, Johannes 13, die Verse 18 bis 30, geben da dazu nochmal einige Antworten. Ich habe mich dazu aber entschieden, keine theologische Predigt zu halten, deswegen dürft ihr gerne auch da mal nachlesen, ob das auch die Bestimmung ist, die dort mit beschrieben wird, nach der Fußwaschung und dass der Teufel ins Herz von Judas gekommen ist. Johannes 13, Vers 18 bis 30. Tu, wozu du gekommen bist. Es ist eigentlich so ein Widerspruch in dieser Situation im Garten Gethsemane. Jesus wird ausgeliefert in einer Situation, wo keine Öffentlichkeit dabei ist. Das haben die hohen Priester gesagt, ist der richtige Rahmen und der Ort. Jesus, der aber alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, sagt in dieser Situation, Judas, tu du, wozu du gekommen bist. Er lässt es zu, weil er ganz genau weiß, da dahinter steckt ein Heilsplan Gottes. Deswegen begegnet er ihm als Freund in dieser Beziehung, die er nach wie vor mit ihm hat. Und er begegnet ihm so, dass er sagt, tu das, wozu du gekommen bist, um mich zu verraten, um mich auszuliefern. Das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht in meiner Vorbereitung, weil ich gedacht habe, ist das mit Aufgabe von mir, von dir, von uns auch als Gemeinde, da dran zu bleiben, da nachzugehen. Als ich vor ein paar Wochen bei unseren Mitarbeitern in der Gemeinde vor Ort im Nordosten war, da hat mir nach dem Gottesdienst ein Mitarbeiter erzählt und er gesagt, das ist schon interessant, welche Leute bei uns im Gottesdienst sitzen. Da sitzt ein verurteilter Verbrecher, Sexualstraftäter, der seine Zeit abgesessen hat, der es bereut, der fragt Jesus, was hast du mit meinem Leben vor? Neben einer Frau, die das erlitten hat. Nämlich von mehreren Männern sexuell missbraucht zu werden, von einem über Jahre eingesperrt zu werden, als Sklavin gehalten zu werden, ehe sie nach 2 Jahren des Terrors von ihm abhauen konnte. Solche Menschen sitzen nebeneinander in einem Gottesdienst, weil Jesus was verändert hat in ihrem Leben. Weil es nicht auf diese Entscheidung ankommt, wo sie mal getroffen hat, Täter oder Opfer, sondern wo es darauf ankommt, was hat Jesus mit deinem Leben mit vor. Und da ist es völlig egal, was für eine Vorgeschichte dein Leben hat, auf welchem Fundament dein Leben aufgebaut ist, sondern es kommt darauf an, wie du dein Herz an Jesus ausrichtest und wo du ihn fragst, was er mit deinem Leben alles tun darf. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe von uns als Gemeinde. Hier vor Ort, auch in Korntal, in jedem anderen Ort, zu sagen, wir. Und wenn wir sagen wir, dann heißt es auch, ich übernehme Verantwortung für das, was um mich herum passiert. Jesu Reaktion ist eine liebevolle Reaktion, eine annehmende Reaktion. Ich komme zum dritten Punkt, der heißt für mich, das, was daraus passiert, die Folge. Und zwar heißt es dann in dem Vers 50b, dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Sie traten heran. Also eine ganz unpersönliche Beschreibung. Gesprochen mit sie sind ungefähr 500 Soldaten, die gekommen sind, um den einen zu ergreifen, der sich schwach macht, obwohl er stark wäre und diese 500 Personen gar kein Problem für ihn sind. Und eine zweite ganz wichtige handelnde Person, der da daneben steht, der diesen Kuss mitgegeben hat. Da lesen wir im Kapitel 27, also ein Kapitel danach, in den Versen 3 bis 5, was das alles mit ihm gemacht hat, was die Folge seines Verrates war. Da heißt es: Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sagte: Ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie aber sagten: Was geht uns das an? Sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Das ist die Folge von Judas' Entscheidung. Die Entscheidung, die er dann danach getroffen hat. Und mich hat das sehr, sehr bewegt, denn in dieser Nacht, wo Jesus ergriffen wurde, war das nicht diese einzige Situation in Jesu Jüngerkreis, die das so glatt lief. Alle Jünger sind abgehauen. Keiner mehr war bei Jesus. Judas hat ihn verraten. Und wir lesen von Petrus. Von Petrus, der Jesus nachgegangen ist zu diesem Verhör und bei diesem Verhör dreimal geleugnet hat, nachdem ihn jemand gefragt hat, ob er nicht zu Jesus gehört. Jesus wurde an diesem Abend zum einen ausgeliefert von seinen Freunden und zum anderen von seinen Freunden verleugnet. Als ich mich damit tiefer beschäftigt hat, was der große Unterschied eben von Verleugnung und von Verrat ist, habe ich gemerkt, in einer freundschaftlichen Beziehung macht das gar keinen so großen Unterschied. Das ganz Interessante ist nur, wie unterschiedlich die zwei damit umgehen, beziehungsweise was nachher das Resultat davon ist. Petrus bleibt in der Gemeinschaft mit den anderen Jüngern. Petrus hat wieder die Nähe zu Jesus, er begegnet ihm. Diese Sache der Verleugnung, der dreifachen Verleugnung, wird in einem dreifachen Hast du mich lieb wieder angesprochen und geklärt. Da passiert Vergebung und Petrus wird in das größte Leitungsamt zur damaligen Zeit dann berufen und eingesetzt. Als Fels, als Standhafter. Und von Judas lesen wir, er warf das Geld dahin, er ist abgehauen, er war nicht in der Gemeinschaft mit den anderen, er ist nicht zu Jesus gekommen, sondern hat seinem Leben selber ein Ende gesetzt. In Apostelgeschichte 1, Vers 20 wird davon nochmal berichtet. Und in diesem Abschnitt spricht dieser Petrus auch davon. Dieser Petrus, der selber in dieser Situation so gefallen ist, der selber die Folgen seiner Entscheidung erlebt hat, redet davon, wie dieser Judas seinem Leben ein Ende gesetzt hat. In dieser Situation merkt man, wer das Evangelium, wer die gute Botschaft verstanden hat. Wer es nicht nur verstanden hat, sondern wer danach lebt. Und dieses Danachleben wird sichtbar. Und ich muss euch sagen, das ist so eine große Herausforderung. Das dann in dieser Praxis auch zu leben und zu merken, hey, eigentlich bin ich Judas viel näher, als ich es immer gerne lieb habe. Deswegen schiebe ich ihn so gerne weg und sage, das ist der Schlechte, der hat falsch entschieden. Aber eigentlich sind wir in vielen Situationen Judas ganz ähnlich mit unseren Entscheidungen. Mit dem, dass es nicht die richtigen Entscheidungen sind. Mit dem, dass ich danach nicht zu Jesus komme und das kläre. Mit dem, dass ich versuche, das selber in die Hand zu nehmen. Lass uns hier lernen von Judas und ihn nicht einfach nur auf die Seite schieben. Vielleicht gibt es bei uns auch solche ganz großen Dinge im Leben, die wir klären müssen. Die wir nicht nur einfach in einem stillen Gebet mit Gott klären können, sondern wo wir auch das mit anderen Leuten noch mit klären müssen. Vielleicht gibt es Gebetsanliegen, wo du sagst, die kann ich jetzt auch hier mit reinschreiben, dass wir sie nachher mit aufnehmen. Die Geschichte vom Anfang mit dem Missionar, mit den aufgeschnittenen Händen, mit den wieder verbundenen Händen, die ist noch nicht vorbei. Die geht weiter. Denn am nächsten Tag ist der Sohn dieses Mannes gekommen, der im Krankenhaus versorgt wurde, zu Hause war und ist auf diesen Missionar zugegangen. Und das war eine Person, die Konflikte nicht mit dem Mund klärt, sondern handfest. Und er ging auf ihn zu und hat gesagt, was hast du gestern mit meinem Vater gemacht, so wie der aussieht? Und er hat gemerkt, da brennt was in der Luft, jetzt wird es schwierig. Und er hat gesagt, ich muss dir eins sagen, du kennst deinen Vater besser wie ich. Ich glaube, er hat es nicht das erste Mal gemacht. Ich glaube, er verletzt sich häufiger selber. Ich war das nicht. Wir bauen hier ein Familienzentrum auf, um Leuten zu helfen. Und als er ihm das so erzählt hat, hat er mir gesagt, hat sich das Gesicht von ihm verändert. Da hat er gesagt, ja, du hast recht. Das passiert regelmäßig. Er verletzt sich. Also Wahrheit kam dort zum Tragen. Und er hat gesagt, mich interessiert, was für ein Projekt ihr hier aufzieht. Der Missionar, der selber aus einem Hintergrund kommt, mit Gefängnis, mit Schlägereien, um das handfest zu klären, hat gesagt, das war so schwierig, ruhig zu bleiben. Aber Jesus hat den Unterschied gemacht. Er hat mir geholfen. Er hat mir geholfen. Das sind Punkte, wo ich sage, das ist, glaube ich, wichtig für uns, auch als Resümee dieser Predigt. Ich glaube, es ist wichtig für uns als Gemeinde, für uns als Personen, dass wir eines verstehen. Judas, sie werden nicht alleine gelassen. Vielleicht muss man so jemanden ein bisschen an der Leine halten, die ein bisschen weiter ist. Aber der Kontakt muss da sein. Nicht alleine zu lassen, sondern wir als Christen bleiben da dran, gerade an diesen Personen, die gefallen sind. Und das andere, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, wir sind Judas leider häufig ähnlicher. Und ich glaube, es ist dran, uns das einzugestehen und auf Jesus zuzugehen. So wollen wir jetzt miteinander das Lied singen, mutig komme ich vor den Thron. Da heißt es, allein durch Gnade stehe ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an deinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein, ewiglich. Jesus, wir bitten dich, dass wir das erleben dürfen, aus dieser Gnade zu leben, dir zu gehören, vor dir ehrlich sein zu dürfen. Amen.